Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir in unserem Podcast im ersten Teil über Pascals Schlaflosigkeit. Und im zweiten Teil haben wir Anastasia Barner als Gast. Sie ist war eine der jüngsten GründerInnen in Deutschland, hat bei TEDx, glaube ich, schon gesprochen, hat auch ein Buch geschrieben. Also die Frau tanzt irgendwie auf 85 Hochzeiten. Ganz spannend, super spannender Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Schnelle Welle jetzt.
Wir müssen richtig schnelle Welle machen, weil wir haben einen ganz wichtigen Termin und das ist der einzige Slot, den wir noch haben fürs Recording. Hast du ein Thema?
Ich dachte, ich rede über meine Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht, ob das so schnell abgehakt ist.
Die ist aber ja eigentlich schon wieder weg, oder?
Die ist eigentlich weg, aber ich habe ein krasses Learning gehabt. Okay, und zwar habe ich gemerkt, Anfang der Woche war Horror. Also ich habe echt nur, ich will es jetzt nicht glorifizieren, ich habe echt nur, also eine Nacht gar nicht geschlafen, die andere Nacht 2 Stunden und ich war richtig, richtig dead danach. Also wirklich, ich habe auch gemerkt, dass es einfach gar keinen Sinn mehr macht, dass ich überhaupt existiere in dem Moment, weil alles, was ich gesagt habe, ich habe es vergessen und es war alles irgendwie echt sehr, sehr tricky. Und der Grund war, und das habe ich mir aber gemerkt, dass ich kann mit Problemen dann so schlecht umgehen nachts. Also wenn ich lange arbeite, das und dann bin ich halt so krampfhaft, ich muss jetzt um 9 aufhören, weil ich muss eine Stunde Screen off machen und dann halt direkt pennen um 10. Und es klappt aber nicht, weil ich dann diese Spannung in mir habe. Ich bin noch nicht happy mit
es
dem Outcome.
Es ist halt vor allem, wenn du tief drin bist in wirklich Skill-Ding, also was wie Strategie,
sowas wie operativ,
Account-Management, auch irgendeine Präsentation, eine Kalkulation, Strategie, irgendwie sowas. Also wenn du wirklich operativ drin steckst, dann kannst du das nicht loslassen abends.
Genau, so das kann ich nicht und dann versuche ich zwanghaft um 9 den Stift fallen zu lassen.
Und dann wirst du so anstrengend.
Lieg um 10 im Bett und kann nicht pennen und bin dann halt, lag bis 1 Uhr rum und habe dann, das habe ich noch nie gemacht, bin ich aufgestanden, habe einfach
die Strategie fertig
gemacht. Das habe ich am Tag danach nochmal gemacht und dann habe ich gemerkt und das werde ich jetzt so machen, entweder ich muss halt eben raus aus diesem Operativen, was total wichtig ist, glaube ich, für die Rolle oder, und das ist das nächste Mal, wird immer wieder der Tag kommen, wo wir drin hängen in den Sachen. Das macht ja auch Bock, ich habe ja Bock da drauf, aber dann lasse ich nicht den Stift fallen, sondern sage ich, okay, All-Nighter, ich ziehe durch, baller das Ding, penne dann, kam es um 9 bis mittags. Und
ja, du bist
das.
Dann ja auch nach dem dritten Tag, also am dritten Tag war dann ja alles gefixt, weil du ja die Nächte durchgemacht hast.
Ich geschlafen wie ein Baby.
Hast du geschlafen?
Mein
also ich,
Gott,
bin, ins, ich bin ins Bett gekommen, du hast mich angeschwitzt, Alter, du hast geschnarcht.
Alter,
du,
ich hab
echt das Gefühl, du hast ein Loch in unsere Matratze geschlafen.
Digga, 10 Spritzer Melatonin da rein in den Mund, bam, 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 gängs ab, wie Zäpfchen.
In die heiße Wanne und dann
heiße
ins Bettchen.
Heiße Wanne, ist so geil.
Also das hat mich so gefreut, als ich dich da liegen gesehen habe.
Ja, das war mein Update irgendwie, fand ich krasses Learning für mich. Hatte ich in 15 Jahren Berufserfahrung den Klicker nicht. Gut. Fand ich toll.
Ich würde sagen, wir switchen direkt in die Folge.
Ja.
Und ich bewahre mein Thema für nächstes Mal auf. Kleiner Cliffhanger hier.
Ich freue mich. Okay, viel Spaß.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Anastasia Barner, eine der jüngsten Gründerinnen in Deutschland und Gen-Z-Expertin, Autorin, TED-Speakerin, also ganz, ganz viele Sachen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich, hier riesig zu sein, vor allem in diesem super fancy, wilden Raum und Office und Fahrstuhl. Also es ist ein wirkliches Highlight, hier zu sein mit euch.
Inklusive Bauarbeitergeräuschen today.
Ja, wir haben eben auch schon gesagt, weil es ganz witzig, du meintest, es ist der Fahrstuhl, weil wir sagen, bei uns in der Beschreibung auf Google Maps steht der Fahrstuhl drin.
Ja.
Sehr funktional beschrieben. Und du hast gesagt, es muss eigentlich fancy shit Glas Fahrstuhl beschrieben werden. Ich würde das gleich ändern bei
Google
Maps.
Weil man den nicht erkennt, ne?
Ja,
außen.
Das ist kein Standardfahrstuhl. Du kommst hier rein und denkst, du kriegst so einen Glasfahrstuhl, so einen richtig unattraktiven Glasfahrstuhl. Und dann kommt dieser super Instagrammable Social Masterpiece Fahrstuhl. Also der ist einfach super.
Die haben den halt beklebt von außen erst relativ spät. Ne, die haben ja das ist ja so eine Spiegelfolie von außen drin. Und der war früher halt komplett durchsichtig und da bist du gestorben im Sommer da drin. Das war so heiß. Ja. Also wirklich, du musst echt teilweise die Luft anhalten, wenn du da reingehst.
Also,
wie eine Sauna.
Ich finde, um ehrlich zu sein, für jeden Creator, den müsstet ihr eigentlich vermieten als Content Creation Fahrstuhl.
Für
also
Elevator Boys, let's go. We're coming for you.
Das ist unsere Bewerbung, Elevator Boys.
Geil. Okay, also du musst mal erzählen, was du machst. Weil als wir kurz gesprochen hatten, da war es echt ein Feuerwerk von Themen. Also du hast gesagt, du kriegst, also auf der einen Seite bist du Autorin. Du kriegst Heiratsanträge über LinkedIn. Mhm. Du hast mit The Game auf Instagram in LA geschattet. Du warst das Gesicht, das TikTok-Gesicht der deutschen Welle. Also, wer bist du? Was machst du? Wie kann man das alles unter einen Hut bekommen? Ja, erzähl mal bitte.
Einzelkind leider, sorry. Meine Mutter hat gesagt, nach der einen, das reicht mir.
Das reicht
mir,
das ist zu viel. Das ist wie 10 Kinder haben.
Sie beschreibt es immer als 3 Kinder. Also 10 war es nicht ganz, aber es hat auf jeden Fall gereicht mit mir. Genau, ich bin als Rampensau auf die Welt gekommen, saß schon mit 4 Jahren auf der Bühne, gerade als ich laufen lernen konnte, beziehungsweise als ich meine ersten Schritte gemacht habe, habe ich aus meiner Trommel eine kleine Bühne gebaut. Das heißt, ich kam auf die Welt und dachte mir irgendwie so Personality Entertainer auf jeden Fall. Und habe recht schnell gemerkt, dass meine Eltern haben sich am Theater kennengelernt und ich bin am Valentinstag gezeugt worden. Ganz wichtiger Funfact. Ich habe nämlich am 14. November Geburtstag.
Hey, und heute ist Valentinstag.
Heute ist Valentinstag, hey, Leute.
Oh mein Gott.
Circle, what?
Destiny.
Das ist richtig gut.
Nice. Also I'm a love child. Nein, auf jeden Fall war es für mich immer so ein Thema, dass ich gesagt habe, ich habe meine Eltern im Theater kennengelernt und ich bin mit Bühnen groß geworden. Ich bin mit Promis groß geworden. Ich hatte nie die Berührungsängste. Ich habe mit 9 Jahren, durfte ich Blumenmädchen für die Königin von Schweden sein und habe dann eine Brieffreundschaft mit der gehabt. Die hat mir dann Briefe geschickt mit Familienfoto und Hund. Der Königin von Schweden. Ich durfte Gorbatschow kennenlernen, habe mich bei dem bedankt. Der war dann ganz hyped, weil seine Enkelin Anastasia hieß und ich dann so, ich auch. Und er hat sich dann ganz doll gefreut und hat mir so einen Brief geschrieben, den ich nicht lesen konnte. Also das heißt, um zu verstehen, woher ich komme und warum das Leben von mir auch vielleicht etwas ungewöhnlicher war, ist, dass meine Mutter eine PR-Agentur hat. Und das heißt, ich bin halt immer mitgenommen worden. Meine Mama war alleinerziehend. Das heißt, es war die Chance oder die Entscheidung bei ihr, entweder ich lasse mein Kind zu Hause und kriege von meinem Kind nichts mit. Und jemand anderes übernimmt die Erziehung, weil mein Vater konnte es auch nicht machen, weil der auch berufstätig war. Und die andere Option war, ich nehme mein Kind mit. Das heißt, seit ich 4, 5 Jahre alt war, hat meine Mama mich zu jedem Event mitgeschleppt. Das heißt, mein Alltag bestand als Kind, als Teenager aus Veranstaltungen. Und das habe ich dann irgendwann überlegt, okay, wie mache ich das zu meinem Beruf? Und habe dann für Mentor gegründet, die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa.
Wow.
Was ist eine Reverse-Mentoring-Plattform?
Alte sprechen mit Jungen. Nee, die Jungen bringen den Alten was bei. So
genau,
ist es, ne?
Also, wir nennen es erfahren, weil alt ist ja, wie gesagt, okay. Ist
ein Silversurfer.
Bisschen diskriminierend, Entschuldigung.
Also wir sind ab 30, by the way. Also alt gilt bei uns ab 30. Also von daher ist es wirklich erfahren. Es geht nämlich darum, dass Leute, die in meiner Generation sind, also der Generation Z, verstehen, dass wir halt auch wertvolles Wissen haben. Wir wachsen mit TikTok auf, mit Social Media. Wir haben eine ganz andere Sprache. Wenn man sich mal anschaut, wenn Babyboomer versuchen, unsere Sprache zu sprechen, so cringe, yo. Also die verstehen nicht, worüber wir reden und die machen aber die Werbung für uns. Die machen die Produkte für uns und sie verstehen nicht, wie sie uns targeten. Und das ist ein riesiger Skill. Und so habe ich für Mentor aufgebaut, dass wir sozusagen als junge Generation, mittlerweile gibt es ja schon Gen Alpha und Gen Beta seit diesem Jahr, dass wir aber trotzdem verstehen, wir haben Wert und wir können Wissen weitergeben, aber es ist keine Einbahnstraße. Also beim Reverse Mentoring bei uns begegnen sich beide auf Augenhöhe, obwohl ein Altersunterschied da ist und gleichzeitig auch ein unterschiedliches Wissen. Also natürlich, wenn du älter bist, hast du mehr Wissen, Netzwerk, mehr Reichweite, mehr Möglichkeiten. Aber dieses Wissen kannst du schon früh weitergeben und dadurch vielleicht einer Person helfen, früh zu wachsen. Und das ist für mich wahre Innovation, wenn wir auf dem Wissen anderer aufbauen.
Hey, richtig geil. Das heißt konkret, also wenn ich jetzt Brandmanager bin bei einem großen Corporate und ich bin 35 und ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr den Touch zu den jungen Menschen da draußen, dann gehe ich zu euch und ihr connectet mich mit jemandem aus der Gen Z oder Gen Alpha und man spricht regelmäßig und datet sich ab und lernt voneinander.
Komplett. Also,
und andersrum funktioniert es ja aber genauso, oder?
Genau. Also bei uns bewirbt man sich ein bisschen wie eBay-Kleinanzeigen. Man macht sozusagen Biete-Suche. Also ich biete Wissen an, zum Beispiel der Brandmanager sagt, hey, ich kann dir helfen, einen Job zu finden, ich kann dir helfen, wie du halt auch in diese Position kommst. Und gleichzeitig hilft dir die junge Person, du sagst dann halt als Brandmanager, hey, was suche ich denn eigentlich? Ich möchte Insights in die Generation Z bekommen oder ich brauche jemanden, der mir Finanzwissen gibt, weil wir natürlich auch, was Finanzen angeht, viel näher teilweise dran sind. Wir sind mit Krypto dran, das meine ich jetzt nicht mit 35, sondern halt auch mit 55. Mhm. Viele Frauen haben sich ja zum Beispiel gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt, aber die Kinder sind total fit, weil sie Finanzfluencern folgen und Finfluencern in general auf Social Media. Und das ist ein riesiges Thema, dass wir auch Mentorinnen bei Femento haben zum Beispiel, die ihre Finanzen mittlerweile von ihren Gen Z-Mentis machen lassen. Also ETF-Sparplan, Leute.
Let's go.
Witzig. Und wie viele Leute, also wie viele Menschen sind so monatlich auf der Plattform unterwegs?
Monatlich kannst du es nicht sagen, weil wir natürlich Matches haben. Wir sind jetzt seit 5 Jahren auf dem Markt. In diesen 5 Jahren haben wir über 5000 Mentorinnen an Bord geholt und wir sind damals in der Dachregion gestartet und dann kam natürlich Corona, weil ich 2019 das Ganze ins Leben gerufen habe und 2020, wir wissen alle noch, was kam, Corona, dass ich das alles umswitchen musste. Das war aber eigentlich super gut für uns, weil wir dadurch recht schnell weltweit expandieren konnten. Das heißt, 2022 waren wir halt weltweit vertreten. Wir sind in fast jedem Land mindestens mit einer Mentorin vertreten. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, das hätte ich nicht gedacht, dass das, glaube ich, 2022, 2023 war das dann, dass wir gemerkt haben, okay, wir sind echt, echt nicht nur viral gegangen, sondern wir sind weltweit aktiv.
Okay, krass. Und was heißt eine Mentorin? Also das ist dann ein Gen Z-Kid oder eine, oder?
Genau, Mentorin ist bei uns klassisch noch die ältere Person.
Ah, okay.
Und dadurch, dass wir diesen Reverse-Switch haben, ist ein bisschen wie das Kartenspiel Uno. Das heißt, du legst zwischen während des Mentorings legst du einfach deine Uno-Reverse-Karte und sagst, ach, jetzt bist du dran mit dem Mentoring.
Okay, krass, cooles süß. Bild.
Okay, das heißt, du bist als Rampensau geboren, hast PR quasi von der Pike auf gelernt und hast dann Fementor gegründet. Und mal ganz kurz, du meintest ja eben im Vorgespräch, dass du mit 19 gegründet hast. Nein, und jetzt hast du gesagt, du machst das seit 5 Jahren. Bist du 24?
25.
Halleluja, okay. Wow, gut. Und jetzt haben wir verstanden, okay, gegründet für Mentor, geil. Was sind die anderen Themen, die dich noch bewegen? Also wie fügt sich das alles bei dir zusammen? Weil du so ein Mosaik hast aus so vielen spannenden Sachen. Also wie ist da so der rote Faden?
Ich finde den Begriff Neogeneralisten ganz geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Neogeneralisten?
Ja, genau. Ich bin Neogeneralistin. Das heißt, ich bin jemand, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Und ich habe da zum Beispiel auch immer wieder den Spruch, dass ich sage, wir denken ja in Deutschland sehr viel in Schubladen. So, wir wollen ja immer Menschen in Schubladen stecken. Und ich habe halt auch irgendwann früh für mich realisiert, ich bin keine Schublade, ich bin der ganze verdammte Schrank. Und das war für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil wir in der Schule lernen und auch im Studium, du darfst nur eine Schublade sein. Du darfst nur einen Beruf haben, du darfst nur eine Expertenrolle oder Expertinnenrolle haben. Und das ist super gut und das hilft auch für die Anfänger. Aber ich glaube, wir dürfen es erweitern. Ich habe mich zum Beispiel auf 3 Themen spezialisiert. Das ist Reverse Mentoring, Social Media und Personal Branding und Generation Z, um sozusagen zu verstehen, wie man die Generation anspricht, rekrutiert. Und das sind auch so die 3 Themen, die sich durch mein Leben hinwegziehen. Also ich habe als Jugendjournalistin angefangen. Mit 14 habe ich damals das letzte gegebene Interview von Christiane F. führen dürfen, weil meine Mutter in den wilden 80ern mit Christiane F. zusammen gewohnt hat. Christiane F. hat damals ihre Wohnung, ich weiß, eigentlich müsstet ihr meine Mom einladen.
Du droppst das einfach so und das ist halt so krass. Also ich finde, das ist so. Also es ist
vielleicht hat die auch noch Sachen auf eBay zu verkaufen. Die hat bestimmt noch einen alten Drucker.
Was? Deine Mom hat mit Christiane F. zusammen gelebt.
Genau, mit Christiane F. Blitzer Bargeld, die war damals.
Blitzer Bargeld?
Ja. Dann den Ärzten, die waren sozusagen aus dem gleichen Dorf.
Ist das nicht dein Ernst?
Meine Mom ist richtig cool. Ich schätze euch, Leute, meine Mom ist eigentlich die hier einladen müsste.
Ja, das crazy. Wie soll ich sagen? Speerspitze ist ein Stück weit Speerspitze deutscher Kulturgeschichte.
Ja, also, meine Mutter ist Weltkulturerbe für mich. Also die schütze ich mit meinem Leben.
Süß.
Das ist sehr krass. Hey, wie war das Interview? Das hat jetzt gar nichts mit Social zu tun, aber ich habe das Buch
Interview,
sehr krass gelesen.
Ja, sie hat ja ein zweites Buch veröffentlicht und wegen dem zweiten Buch haben die meine Mutter kontaktiert und meine Mom als smarte PR-Frau meint natürlich, ich erzähle euch gerne die wilden Zeiten aus den 80ern und wie Christiane F. meine Wohnung ausgeräumt hat und alles vertickt hat, um sich Age zu besorgen, weil sie mal wieder einen Schub brauchte. Meine Mutter hat übrigens nie Age genommen, ganz, ganz wichtig. Die haben wirklich nur zusammen gewohnt. Aber sie hat dann, als sie den Anruf bekommen hat, gesagt, okay, aber dafür möchte ich, dass meine Tochter ein Interview mit Christiane F. führen darf. Ach. Und ich war damals für eine Schülerzeitung, John Lennon. Das war natürlich mit Haschnee und LSD ertragen wie das JLG. Ich bin gebürtige Berlinerin, das war unser Spruch von unserer Schule. Und ich durfte dann für die Schülerzeitung Christiane F. interviewen.
Alter, das
war
das ist crazy, für die Schülerzeitung.
Ich komme gar nicht mehr klar.
Wir haben damals
so
den Schülerzeitungswettbewerb im Roten Rathaus mit diesem Artikel gewonnen.
Also, ja, sorry, aber da kann ja auch keiner mithalten. Also was?
Die anderen haben sie über ihre Eltern interviewt und ich war Christiane F., klar. Was macht man so? Ich glaube, auch in keinem anderen Bundesland hätte man irgendwie dafür einen Preis bekommen, außer in Berlin, muss man auch dazu sagen.
Geil, einfach geil, wirklich.
Und das Interview war schriftlich, weil Christiane F. sozusagen, die geht nicht mehr raus, die hat eben auch ihre Probleme. Das liest man, kann man auch im zweiten Buch nachlesen.
Ja.
Auf jeden Fall durfte ich das dann...
Surprise. Nach
Surprise.
Dem
auf jeden Fall durfte ich das Interview führen, schriftlich. Und daraufhin haben wir das dann auch der Berliner Zeitung geschickt und meinte, hey, wollt ihr das nicht veröffentlichen, weil die eine Jugendseite haben? Und die waren natürlich super hype, meinten, mega geil, würden wir gerne machen. Ich so, haha, Spoiler, ihr müsst mich dafür aber als Jugendredakteurin an Bord holen. Ich war dann die jüngste Jugendjournalistin bei der Berliner Zeitung. Und war da mit so lauter 16-, 17-, 18-Jährigen mit 14, hockte ich dann dazwischen immer bei den Redaktionssitzungen, war so, yeah, ich werde Journalistin, Carla Kolumna, ich habe zwar jetzt eine Vespa, ich habe auch eine Brille, die ich nie trage, aber Journalistin wurde aus mir nicht. Genau, das war tatsächlich auch einer meiner ersten Berufswünsche. Also Bundeskanzlerin, Prinzessin, Schauspielerin, Journalistin, das war so mein Weg. Und ich wollte nie Gründerin werden, tatsächlich.
Okay, wow, ja. Wow. Okay, gut, also wir kamen über die 3 Säulen von dir rein, ne?
Ja.
Das war die erste.
Oh Gott, stimmt, da waren wir ADHS hier.
Okay. Ich versuche ein bisschen zu verstehen, wie du da denkst, finde das so spannend, ne? Ja. Wie das alles zusammenhältst, weil du meinst, okay, du bist im Endeffekt nicht die Schublade, du bist der Schrank. Mhm. Das heißt, Neogeneralistin, du hast Stärken in vielen unterschiedlichen Themen, ne? Und ein Thema, was du ja gerade meintest, war Journalismus.
Ja.
Und Gründertum, war das auch
genau, es ist Reverse Mentoring, es ist Generation Z und Social Media, Personal Branding, was sozusagen allumfassend, es sind so ein bisschen die Überthemen. Okay. Und darunter Personal Branding ist natürlich auch zu einem gewissen Grad Journalismus. Es geht ja auch auf der einen Seite, dadurch, dass ich als Journalistin tätig war und als Jugendjournalistin vor allem, war ich immer auf der Interviewerseite. Ich durfte Promis interviewen, ich durfte mit Tom O'Dell ein Interview führen, Ed Sheeran. Das heißt, ich saß auf der anderen Seite und sitze heute auf der anderen. Heute sitze ich nicht mehr auf der interviewenden Seite, sondern auf der interviewten Seite. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, um auch zum Beispiel, wenn es um Personal Branding geht, darüber zu sprechen, wie kriegst du eigentlich Artikel? Wie kommst du in diese Medien? Wie schaffst du es? Eine Pressemitteilung ist zwar schön und gut und du kannst dir auch Presse zu einem gewissen Grad erkaufen, dass du eine Anzeige in einem Magazin schaltest, aber es gibt auch andere Wege, die zu kontaktieren, wie du die E-Mails zum Beispiel rausfindest. Es ist häufig meistens der Nachname @dasmedium.de oder .com. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele junge Startup-Gründer oder Gründerinnen wissen das nicht und hiren dann teure PR-Agenturen, die sich eigentlich nicht leisten können. Und ich versuche da immer wieder Insights zu geben und habe deswegen ja auch ein Buch geschrieben, gegründet. Genau.
Wie heißt dein Buch?
Gegründet, Startup-Szene uncovered. Ich habe über alles schreiben wollen, was mir keiner erzählt hat, als ich in die Welt kam, weil ich finde, dass wir, also vielleicht um ein paar Zahlen zu nennen, ein Drittel der Gen Z möchte ein Startup gründen und 60% können sich vorstellen zu gründen oder selbstständig zu werden. Und das ist einfach eine riesige Zahl, gerade wenn man sich die Alterspyramide in Deutschland anschaut. Wir haben eine ganz kleine Generation und wenn davon 60% dem Arbeitsmarkt entfallen, dann haben wir einfach ein riesiges Problem, vor dem wir heute schon stehen. Und es sind gerade mal 40% der Generation Z derzeit auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, 60% wollen gar nicht auf den Arbeitsmarkt richtig. Und da sozusagen zu erklären, hey, was passiert eigentlich, wenn ihr gründet? Überlegt euch das, weil mir hat es keiner gesagt. Und ich bin eines dieser Startups, die erfolgreich geworden ist, aber 9 von 10 Startups scheitern und über die redet keiner. Und diese 9 von 10 Startups habe ich halt angeschrieben und habe mit denen Interviews geführt, habe mit denen drüber gesprochen. Aber ich habe auch mit den Startups gesprochen, die halt Unicorn-Gründer und Gründerinnen geworden sind, die halt richtig krasse Exits gemacht haben und trotzdem in einen Burnout gerutscht sind. Und über all das spricht halt keiner mit dir, außer wenn du halt bereits in der Startup-Szene bist. Und das wollte ich halt nicht mehr. Ich wollte, dass dieses Buch dafür da ist, dass man weiß, okay, das erwartet dich. Und das kannst du auch machen, um vielleicht so ein bisschen erfolgreicher zu bleiben.
Okay, spannend. Das ist so eine klassische Buzzfeed-Frage. Was sind so die drei Top-Learnings oder Outcomes, die du identifiziert hast?
Ich glaube, für mich war es auf jeden Fall wegen Investoren. Du brauchst kein Geld, du kannst auch bootstrappen und du kannst auch Fördermittel beantragen in Deutschland. Also wir haben so viele tolle Stipendien, die du halt beantragen kannst, 3 Monate, wenn du gegründet hast oder bevor du überhaupt eine Rechtsform gegründet hast. Was ich ganz, ganz wichtig finde, was viele nicht wissen. Die gründen dann direkt eine Rechtsform und haben gar keine Ahnung, worauf sie sich einlassen, dass sie dann zum Beispiel für viele Stipendien rausfallen, obwohl ein Stipendium teilweise ein Jahr 2.000 Euro zahlt, was mega viel Geld ist, gerade am Anfang deiner Startup-Szene oder deiner Startup-Geschichte besser gesagt. Und das andere Thema ist natürlich auch Netzwerken. Also viele gehen zum Beispiel nicht auf Events, weil sie denken, das ist eine verlorene Zeit. Ist es nicht. Netzwerken ist das absolut Beste, um zu wachsen, um Leute kennenzulernen. Ich bin zum Beispiel, ich gehe mal allein auf Events. Heutzutage sage ich, ich verlose zum Beispiel teilweise meine +1, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe auf LinkedIn, weil ich sage, ich will jemanden Neuen mitnehmen, weil ich gehe auf ein Netzwerkevent, um nicht die alten Gesichter zu treffen, sondern ich gehe auf ein Netzwerkevent, um neue Leute kennenzulernen, weil das ist das, was dein Netzwerk eigentlich bedeutet und mein Netzwerk ist mein größtes Asset heutzutage. Das heißt zum Beispiel auch, wie kommst du ins Gespräch? Ich habe einen total bescheuerten Tipp, aber zum Beispiel, wenn es ein Buffet gibt, stellt euch ans Buffet und redet über das Buffet mit der Person, weil dann hast du nicht die Frage, und wie bist du hier, wer bist du, was machst du beruflich? Also das ist so unauthentisch und ich starte halt immer, oh Gott, schon wieder veganes Essen oder so, gibt es wieder nur Matcha Latte irgendwie so. Und die Person hat direkt hahaha oder sagt so, ja, ich trinke Matcha und ich so, echt, magst du Matcha? Und dann hast du direkt einen Einstieg, der ganz anders ist als, hi, ich bin Anastasia und was machst du beruflich?
Yeah. Ja. Also wenn ihr auf den nächsten Events Paulina und mich am Buffet rumlungern seht, dann sprecht uns bitte an. Wir versuchen, aufzubauen. Ja.
Unser stummer Schrei nach Liebe.
Ab sofort hängen einfach alle Leute am Buffet ab. Es steht einfach immer so Leichen, so wie so bei einem Legend so rum.
Alle so 2 Kilo zugenommen. Sorry.
Ja, aber das ist ja voll der faire Punkt, weil bei uns ist es auch so, die Agentur wäre nicht da ohne Netzwerk und ich finde, das ist oft unterschätzt. Oft auch so ein bisschen verpönt, so dieses Netzwerken. Gibt auch viele Leute, die...
Auch in Deutschland. Auch Scheitern zum Beispiel. Wir haben ja keine Scheiterkultur. In Deutschland ist es so, wenn du mit deinem ersten Job oder deinem ersten Studium oder deinem ersten Startup scheiterst, dann bist du abgeschrieben. Und ich finde das so schade, weil in den USA wirst du eigentlich erst ernst genommen, wenn du mit 3 Startups gescheitert bist. Das sollten wir vielleicht jetzt nicht komplett so integrieren. Aber dieses, du darfst Fehler machen, weil darum geht es ja eigentlich auch. Und ich finde es so schade, dass bei uns gar keine Fehler zugelassen werden. Und ich finde zum Beispiel, Fehler Fun Fact, Rechtschreibfehler funktionieren super auf Social Media. Damit gehe ich ständig viral. Warum? Ich baue absichtlich Rechtschreibfehler ein. Das machen übrigens ganz, ganz viele Creator, weil wir in Deutschland nichts lieber machen als korrigieren. Mhm. Das heißt, Rechtschreibfehler in seinen Reel einzubauen oder in seinen Text auf Instagram, sei es LinkedIn oder TikTok oder Insta, wie gesagt, das funktioniert. Da kriege ich teilweise die meisten Kommentare.
Und du baust, wo baust du die ein dann? Also Text-Overlays oder ja, Captions genau, oder was?
Alles, ich baue einfach Fehler ein.
Boah, können wir das direkt machen für das Asset, was wir aus diesem Podcast ausziehen?
Moment, weil meine Frage ist halt, das hat ja auch immer, also weil wir sind ja gerade beim Thema Personal Brand, ja. Das finde ich jetzt voll spannend und ich würde halt nicht wollen, dass Leute mich mit Rechtschreibfehlern connecten und dann ist halt die Frage, okay, was stellst du über, also was wiegt mehr, ne, Image oder Fast Growth? Und ich würde immer sagen, mir wäre mein Image halt zu wichtig dafür zu sagen, hey, ich schreibe jetzt irgendwas mit Doppel-L oder keine Ahnung, baue halt Fehler ein.
Aber es müssen lustige Fehler sein. Also das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass du zum Beispiel Van mit W schreibst und dann so zum Beispiel in der Caption einfach schreibst, haha, übrigens, ich weiß, dass Van mit W geschrieben wird, aber I do it for the people who like to correct me. Also du kannst es so lustig verpacken. Mhm. Und ich finde gerade, was wir bei Social immer wieder merken, lustiger Content funktioniert. Und
voll.
Auch so nicht diese super ernsten, super perfekten Videos. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weg vom Perfektionismus gehen und teilweise poste ich ein, ich habe gerade auf dem Weg hierher ein Reel gepostet. Ich mache das in der U-Bahn. Ich sitze in der U8, werde angerempelt von dem Typen, da kommt halt mal ein Rechtschreibfehler. Denke ich dann so, okay, ich kann das Video jetzt runternehmen und löschen und dann wieder posten. Oder ich lasse es und werde wahrscheinlich korrigiert, weil ich Valentinstag mit W geschrieben habe. Also ist jetzt nur ein Beispiel. aber das ist eigentlich so dieses Nahbare und das Authentische, was ja eigentlich Social oder in dem Wort Social auch steckt. Mm. Das finde ich ist voll in Ordnung. Also
voll.
Wie gesagt, manchmal kann es funktionieren. Man sollte jetzt nicht jeden Post mit Rechtschreibfehlern
überall
machen.
Überall alles voll mit Rechtschreibfehlern. LinkedIn ab morgen nur noch alles ohne Grammatik.
Auf LinkedIn funktioniert es, aber das, auf LinkedIn versuche ich es zum Beispiel auch eher zu vermeiden.
Das ist interessant, weil ich hatte, ich habe ja auch so einen kleinen Lauf-Account auf TikTok, wo ich immer laufe und ich hatte ein Format, was Paulina sich eigentlich ausgedacht hat, wo die Leute immer gesagt...
Credits hier.
Ja, ist ja, echt immer. Gut. Wo die Leute immer sagen konnten, lauf, bist du... das oder jenes siehst. Also lauf zum Beispiel, bis du Cristiano Ronaldo siehst. Da bin ich ja in Berlin losgelaufen, bis ich Cristiano Ronaldo sehe. Da muss man überlegen. Das waren dann echt wirklich so 22 Kilometer. Und dann war der, hing da so ein altes Poster an so einer portugiesischen Bar, wo Cristiano Ronaldo halt war. Ne? Also das war halt krass. Und dieses Video hat okay funktioniert. Ich dachte mir so, Und dann eins der viralsten Videos, also wirklich, ich muss da nachschauen, also mehrere Millionen Aufrufe war, wo ich losgelaufen bin und habe gesagt, okay, lauf, bis du drei gelbe Autos siehst.
Du musst wissen, dass die Community hat das kommentiert und du hast dann auf Kommentare geantwortet.
Also genau, die Community sagt, lauf, bis du X, Y, Z siehst und ich habe das dann quasi reply with video und bin losgelaufen, bis ich das halt gesehen habe. Habe das halt eben fast forward gemacht. Mhm. Und mal bin ich 300 Meter gelaufen, mal 30 Kilometer. So, Cristiano Ronaldo, so semi-viral und dann drei gelbe Autos, wo ich mir so dachte, so okay, erstmal mega boring, ich laufe los, Neukölln, überall stehen Taxen rum, ein Taxi, zwei Taxi, drei Taxis, fertig. Und lad das hoch, das Ding geht mega ab. Ich dachte mir, wie kann das denn sein? Und guck rein und eins von diesen Autos war kein gelb, klares Gelbton. Das war eigentlich eher so ein Orange. Für mich war es in dem Moment gelb. Und alle Leute sind ausgerastet, dass es eigentlich orange ist. Und da gab es eine riesige Diskussion darum, die dazu geführt hat, dass im Endeffekt dieses Video komplett viral gegangen ist, wobei der Content an sich von der Flughöhe mega low war. Mhm. Das ist genau das, was du sagst, ne? Also sei es dieses Korrigieren oder dann vielleicht mal so ein bewusst so ein kleines Easter Egg da einbauen oder sowas, ist schon ein Hack, wenn man das smart macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Gerade auch für Leute, die mit Social starten, weil ich finde zum Beispiel viele suchen so krass nach einem USP und teilweise sind es einfach so total bescheuerte Videos. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade während der Fashion Week, ich habe einen Typen gefilmt. Ich dachte mir schon, dass er Influencer ist, aber er sah halt einfach aus wie ein Wohnungsortloser. Das ist übrigens die korrekte, politisch korrekte Bezeichnung eines Obdachlosen.
Wohnungsortloser?
Wohnungsortloser, habe ich extra gegoogelt. Auf jeden Fall habe ich den gefilmt und meinte halt, das könnte jetzt halt während der Berlin Fashion Week, könnte ein Model sein, ein Influencer oder halt ein Obdachloser oder Wohnungsortloser. Und dieses Video ging viral, weil ich den Typen dann wieder bei der Fashion Week gesehen habe, war natürlich ein Influencer. Und
so Berlin, wow.
Also ich bin echt happy, der hat mir danach geschrieben, ich habe ihn auch gefragt, wie gesagt, kann ich das posten? Und er wollte auch dann, dass ich ein zweites Video poste. Ich so, klar, mache ich so als Reveal. Dann habe ich so Bilder mit ihm reingefotoshoppt. Aber das ist halt echt krass, weil so lustige Videos, die halt auch einfach so Ironie dahinter haben, sowas kann halt viral gehen, ohne dass es dein Thema ist. Und ich glaube, das halt auch zu nutzen, diesen Hype zu nutzen, weil du dann halt viele Leute hast, die auf dein Profil gehen. Es kann ein Start sein für einen Social-Media-Account. Und teilweise gehen Leute mit bescheuerten Videos viral und nutzen das dann, um ihre Personal-Brand aufzubauen. Aber Reichweite macht halt einfach ganz viel. Allein auch Insights heutzutage gehen. Ich habe ja ein Influencer-Management. Und heutzutage gehen die Kunden, die mit dir zusammenarbeiten, gehen so extrem auf deine Insights, wollen die sehen, Link-Klicks ist ganz, ganz wichtig und wollen auch immer sehen, wie viele Views kriegst du. Es geht gar nicht mal so um Likes, es geht eher, weil ich finde auch, wir sind alle like-faul geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Like-faul?
Ja.
Witzig, ich habe gerade wieder ganz krass angefangen zu liken. Echt? Aber weil ich war ganz lange extrem like-faul auch. Und dann habe ich aber mal wieder was gepostet und hat es mir aufgefallen, wie viele Leute, von denen ich es gar nicht erwarte, meine Bilder liken. Und dann dachte ich so, hey, man freut sich ja schon irgendwie noch so ein bisschen, wenn man bekannte Gesichter sieht so. Und jetzt habe ich mir bewusst, also nicht fremden Content, aber auf Instagram habe ich mir bewusst vorgenommen, Content von Menschen, die ich kenne und die ich mag, aktiv zu liken.
So als Wertschätzung.
Also ich habe es mir halt auch als Wertschätzung, ja, genau. Weil ich war immer nur Konsument, also auf Instagram. Ich habe nie irgendwie reagiert, interagiert und deswegen finde ich es lustig, dass du sagst, weil ich würde mich naturell total als like-faul bezeichnen, aber jetzt gerade so bewusst wieder let's go.
Das ist interessant. Ich denke gerade drüber nach, wie ich das mache. Ich habe ganz lange was für mich halt, also vor allem die ganze Reels und halt so TikTok-Feeds, sehr so lean back. Ich habe ja für hingesetzt, echt wie vom Fernseher und einfach so ein bisschen durchgeswiped, eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also es gibt auch diesen Hack, dass der das auf der For You-Page von TikTok ist automatisch weiterscrollt. Also da habe ich schon Shortcuts gesehen, da denke ich mir immer so, das würde ich auch gern haben, bin aber zu faul, das einzurichten. Also ich habe gar nichts gemacht, auch nicht kommentiert und so. Und jetzt, diese Woche habe ich wieder angefangen, bewusst mit Likes zu arbeiten, um den Algorithmus zu zeigen, das mag ich, damit ich besseren Content davon bekomme.
Cool.
Aber prinzipiell würde ich auch sagen, also
Hack the System,
ja. Also ich like auch weniger, aber es scheint auf jeden Fall dort.
Das ist ein riesiges Thema. Wir liken zu wenig, wir kommentieren auch zu wenig. Also es gibt natürlich super aktive Leute, die das auch nutzen, die gar nicht selber Postings machen, aber die halt kommentieren, die sich dadurch immer wieder erinnern. Ich habe zum Beispiel auf LinkedIn es gibt eine. Shoutout to Saga Dutter, glaube ich, heißt er. Das ist mein größter Fan auf Insta und LinkedIn. Der kommentiert jeden Beitrag von mir mit Herzchen. Der schreibt mir auch jeden Tag I love you. Also ich habe ihm noch nie geantwortet, aber der ist ganz toll.
Oh, cute.
Freue mich schon, was er mir heute schreibt.
Der schreibt dir jeden Tag?
Jeden Tag. Und er kommentiert auch jeden meiner Beiträge.
Und weißt du, der ist real?
Ich hoffe es. Also, dass,
hast du es mal gecheckt? Ich würde es ja checken, dass es nicht so ein AI-Bot ist oder sowas.
Der hat auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, die Kommentare scheinen. Also der hat auch Fotos auf seinem LinkedIn, auf seinem Insta. Ist einfach, der ist sehr aktiv. Und ich finde das wirklich super, weil genau solche Leute, die posten nicht richtig viel, aber die interagieren. Und ich habe eine Bindung zu dem. Also wirklich, ich denke manchmal an den, denkst so, ach, jetzt hat er mal wieder kommentiert irgendwie. Und ich freue mich wirklich. Und so Leute hast du halt. Und ich finde, das ist eigentlich auch, wenn du sagst, du machst es bei Freunden oder bei Leuten, die du kennst, ich finde, das ist das schönste Geschenk, Zeit und halt auch zu sagen, ich wertschätze deine Arbeit, weil dahinter steckt super viel
Voll,
Arbeit.
Ja.
Und wie gesagt, man merkt es ja auch bei den Insights immer mehr, die Videos bekommen immer mehr Aufrufe, aber immer weniger Likes, weil wir halt alle müde sind von diesem Double, also wir haben bestimmt auch alle Arthrose in dem Daumen irgendwie, ja, so, das ist ja auch super anstrengend.
Ja,
so, also ich merke immer, es knackt
schon. Man
sagt
auch immer schon, guck dir mal deine Hände an, ob man hier so eine Delle hat im kleinen Finger, weißt du, vom Handy halt.
Das dürfen jetzt mal alle machen, die zuhören oder zuschauen, habt ihr eine kleine Delle im kleinen Finger?
Ey, habt ihr nicht, aber mein Daumen tut wirklich 24/7 weh, wegen dieses,
also wir haben auch einen Muskel
wirklich?
Angeblich mehr
Hast
als...
Hast du das nicht?
Du
auch nicht?
Also du likest vielleicht einfach mehr als
dir. Es gibt den Moment, wo ich bewusst auf den Computer switche, weil es zu weh tut, auf dem Smartphone zu schreiben.
Das ist doch Quatsch.
Das ist kein Scherz.
Du bist zu viel am Handy. Du hast Handyverbot jetzt.
Also ich bin gar nicht so viel am Handy, aber ich tippe auch wie so ein Boomer. Ich mache nicht so, mach dir dieses, ich sehe es immer in der Bahn, wenn die Leute so diesen Magic Swipe machen, also den Finger nicht mehr hoch eben und so rüber. Und ich mache es immer wie so, machst du das? Oder machst
ich, nee, nee, ich tippe. Ich tippe noch, aber ich tippe sehr schnell.
Aber okay, ich denke, weil dieses Tippen habe ich das Gefühl, da tut der Daumen immer richtig doll
Moment,
weh.
Noah, du bist ja der Jüngste im Raum.
Also Noah sitzt, ist unser Top-Producer.
Noah ist unser Producer. Tippst du oder?
Machst
du?
Ja.
Noah
tippt
auch.
Ich hatte eine Swipe eine Zeit lang, aber dann bin ich irgendwann wieder aufs Tippen.
Okay.
Tippen ist auch cooler.
Okay,
also Swipen ist cringe, man macht das eigentlich nicht.
So ein bisschen
Ja,
Swipen
ist wie so eine WhatsApp-Story.
Okay. Okay, wir müssen Noah wieder aus dem Gespräch kicken, weil ich glaube, man verhört dich nicht ganz so gut auf den Mics. Also, wir haben Noah gefragt, Noah ist unser Produzent hinter der Kamera und er hat gesagt, er tippt.
Unser offizieller, Tipp-Vertreter, Noah hat bestätigt, tippen ist cooler.
Gen Z ist Typing.
Ja, spannend. Okay, super aufregend. Und sag mal, das geht mir nicht aus dem Kopf, weil du gerade meintest, Content Creation, du machst das in der Bahn. Zwischendurch. Erzähl mal so ein bisschen, weil ich glaube, wir versuchen das ja auch immer wieder und es klingt so einfach und es ist so unendlich schwer, Content zu produzieren, 24/7. Wie machst du das? Wie baust du das in deinen Alltag ein? Was ist dein Mindset dazu?
Oh Gott, ich müsste
mal stalken parallel kurz.
Ich glaube, es geht eher so darum, gar nicht mal, ich poste halt meine Stories, die ich bei Events mache, auf dem Weg nach Hause oder teilweise sogar bei dem Event, dass du dich kurz rausnimmst.
Stories sind Stories, also wirklich Instagram Stories.
Instagram Stories. Also ich poste wirklich, ich spam teilweise die Leute zu mit Stories. Also
wie viele Stories machst du so?
Ich glaube, ich habe vorgestern, da war ich bei 5 Events, habe ich glaube so 15 bis 20 Stories gepostet.
Pro Event oder pro
insgesamt Tag? Am Tag.
Hey, hat nicht Mark Zuckerberg.
Wie heißt du auf Instagram?
Anastasia.
Sia oder Kia?
Anastasia. Ohne Doppelung. Punkt B-A-R-N.
Ah, ich hab dich.
Alle folgen, alle liken bitte. Hey, aber das, es gab doch den Update, so auf Mark Zuckerberg.
Ich habe auch zu viel, ich glaube, ich habe 86 Highlights. Ist ganz schlimm.
86 Highlights, da hat ja keiner mehr einen Überblick.
Ich weiß, warum Grüße an mein Management.
Warum räumst du es nicht auf?
Weil das Erinnerungen sind, das ist wie mein Tagebuch, das darf man halt nicht vergessen. Ich glaube so für Gen Z, wir wachsen ja damit auf. Ich habe mein Insta damals gemacht, da war ich 16, glaube ich. Und ich war auf Facebook mit 13 und damals noch Schüler-VZ. Also ich habe sozusagen schon in der Grundschule mit Social Media angefangen.
Okay.
Und das ist für uns, glaube ich, eher wie so ein Tagebuch, auch alles zu posten und zu gucken, was funktioniert gut.
Ja.
Was machst du da? Und für mich ist es wirklich gar nicht mal, es ist eine Kommunikationsplattform. Auch zum Beispiel mit Leuten zu schreiben. Ich habe ganz viele, oder zum Beispiel was Hans Neubert, der war ja auch bei euch im Podcast.
Hans.
Liebe Grüße an Hans. Der meinte ja zum Beispiel auch neulich auf einem Panel-Talk, wo wir zusammensaßen, dass Gen Z in den Top 3 Friends mittlerweile eine Person hat, die sie nur über Social Media kennen. Und das crazy, zeigt ne? halt einfach den Impact von Social Media. Und es ist wie so, guck mal, das habe ich gemacht, das ist mein Leben. Wenn du was über mich wissen willst, guck dir einfach meine 86 Highlights an und crazy, dann lernst du viel über mein Leben, weil die sind teilweise noch von 2019.
Ja, Tagebuch ist schon spannend.
Hast du eine Nische auf Instagram schon? Also ich scroll gerade tatsächlich deine Reels und das ist immer total interessant, finde ich, was man selber wahrnimmt und was du jetzt sagen würdest, wo du sagst, hey, das sind die 3, 4 Themen.
Tatsächlich, auch wenn ich, also insgesamt auf Social folgen mir 55.000 Menschen, ich glaube, dass ich bei LinkedIn eine krassere Nische habe, weil ich LinkedIn, ich schreibe halt super gerne durch diesen journalistischen Hintergrund.
Ah ja, okay, und das LinkedIn noch krasser, ne? Als
LinkedIn
als
ist extrem nischig bei mir. Also da geht es ja, wie gesagt, um diese 3 Hauptthemen und gerade bei Social Media, bei Insta musst du halt auffindbar sein und ich merke halt auch, wenn du zum Beispiel im Fernsehen bist oder ich war beim Frühstücksfernsehen oder bei anderen Talkshows bei ZDF oder zum Beispiel war ich jetzt bei ZDF Wieso zum Thema Steuern, wo ich sozusagen den Insight gegeben habe, dass halt ganz viel aus der Generation Z gerade Deutschland verlassen. Dann folgen die dir nicht auf LinkedIn, weil ganz viele gar kein LinkedIn
haben. Ganz viele aus der Generation Z verlassen Deutschland?
Mhm.
Warum?
Wegen
den
der
Steuern.
Steuerbelastung. Also ganz viele können sich vorstellen, auszuwandern, weil die halt sagen, das, was dir in Deutschland geboten wird und was sie halt denken, was sie im Ausland bekommen, ist halt höher und größer. Und natürlich ist für uns auch Remote-Arbeit super spannend. Mhm. Und wenn du die Wahl hast, wir sind ja nicht mehr, wir wachsen nicht mehr auf mit dem Denken, oh, Sicherheit oder zumindest nicht mehr so extrem wie die Generation vor uns. Und wir sehen natürlich auf Social Media, früher hast du eine Zeitung geöffnet und hast gesehen, was in deiner Umgebung passiert. Du hast so eine regionale Zeitung gehabt, du hast vielleicht deine Freunde gehabt, dein Familienumfeld, aber du hast nicht diese große, breite Masse gehabt, die wir einfach zur Verfügung haben. Das heißt, du siehst Leute in Bali, in Dubai, in Südafrika derzeit und du denkst natürlich, ah, den Leister will ich auch, dann arbeite ich halt von da, weil es ist ja möglich. Und das heißt, ganz, ganz viele können sich halt vorstellen, hey, ich gehe dahin und sie sehen natürlich auch auf TikTok, hey, Steuerbelastung, das ist richtig schlimm, obwohl viele von denen, die das sehen, noch gar keine Steuern bezahlen, vielleicht auch wichtig zu wissen, aber die dann halt denken, okay, Steuern ist was Negatives, deswegen gehe ich. Die werden dann sozusagen über Social Media dafür oder da beeinflusst und ich habe zum Beispiel in der Startup-Szene ganz viele, die gerade in die Schweiz ziehen, also die halt sagen, das ist für mich einfach ein No-Brainer.
Ja. Schade.
Wir sollten so eine Startup-Version machen von Goodbye Deutschland. Finde ich richtig lustig.
Oh mein Gott, das wäre
das
ja richtig
wär
witzig,
geil.
Oder?
Ja. Ja,
ach so, zu erklären,
geil.
Warum gehen die, was machen die, was hat die gestört? Und dann können wir das halt der Politik schicken und sagen, die müsst sich das anschauen.
Ja, das ist eigentlich echt geil. Goodbye
oder?
Deutschland, ja, finde ich fantastisch.
Vor allem halt nicht im Trash-Format-TV, sondern halt wirklich einfach mal so.
So, eine so Miniserien.
Ja,
ja,
ja, so viele YouTube-Formate. Ja.
Finde ich richtig gut.
Wäre eigentlich ganz geil.
Neue Formatentwicklung hier.
Ja, ja. Aber die Frage, also nochmal zurück, deine Frage war ja ursprünglich Thema Nische.
Genau.
Na, also
genau.
Was ist deine Nische auf Insta? Und du hast gesagt,
bei Insta ist es, glaube ich, eher, ich gehe sehr stark auf Persönlichkeit. Also, dass halt einfach die Leute wirklich interagieren in meiner Story, irgendwie mitentscheiden können, was ich trage, was ich, wie kurz ich meine Haare schneide, was jetzt 30 Zentimeter statt 10 Zentimeter wurden. Das lag aber am Friseur, nicht an meiner Community. das heißt, ich bin da, glaube ich, sehr nahbar und poste einfach alles Mögliche, was mich gerade berührt. Zum Beispiel heute Valentinstag habe ich halt dieses Blumenvideo gepostet, weil.
Machst du das geplant? Sorry, dass ich unterbreche. Ja, machst du das geplant? Oder, also, weil ich finde es immer total spannend, ne? Es gibt ja so 1000 unterschiedliche Leute, die auf 1000 unterschiedliche Art und Weise Content produzieren. Bei dir hört sich das gerade alles so an, als wäre das total nativ in deinen Alltag eingebunden. Also, als würdest du gar nicht morgens aufstehen und wissen, ich poste heute noch ein Reel und es kann sein, dass du heute keins postest, morgen keins postest, aber dafür übermorgen drei postest, weil, also vielleicht nicht drei,
oh Gott,
aber,
das wär jetzt, ne? Aber ich versuche zum Beispiel jeden Tag zu posten.
Okay.
Also das ist schon so eine Sache, ich poste jeden Tag auf LinkedIn, außer am Wochenende. Teilweise am Wochenende, wenn es irgendeine News gibt oder irgendein Event in der Woche, wo ich sage, hey, das will ich einfach noch teilen. Bei LinkedIn, wie gesagt, jeden Tag außer am Wochenende und bei Insta auch fast jeden Tag. Also ich versuche schon
in der Story, auch im Feed?
Im Reel.
Ach krass. Genau,
also jeden Tag ein Reel.
Fast, ja.
Und das also, ist aber immer auch so dokumentarischer Natur. Also das,
gar
was
nicht.
Du eigentlich
überhaupt nicht. Also es ist teilweise, was ich erlebe, das siehst du in meinen Stories.
Okay.
Und man sagt ja auch so, Story-Formate funktionieren nicht mehr. Ich finde schon. Also ich merke auch, wie krass meine Community mit mir interagiert und auch schreibt und reagiert. Also ich habe teilweise am Tag 200 Nachrichten, wo Leute halt einfach nur auf Stories antworten. Also
hey, das ist wild, vor allem, ich wollte das ja eben sagen, aber ihr habt mich ja nicht ausreden lassen.
Oh,
nein, Spaß. Oh. Aber es gibt doch, aber es ist schon spannend, es gab doch dieses Update, dass Instagram Story-Reichweite reduzieren will, weil sie Leute eher in den Reel reinpushen. So, jetzt sagst du, bei dir funktioniert es immer noch gut, was total geil ist, aber es ist super spannend zu sehen. Das heißt, Stories sind bei
dir
weiterhin.
Also klar sind es nicht so viele Leute, wie dir folgen. Und mit einem Reel hast du halt, zum Beispiel, ich mache Reels für Leute, die mir nicht folgen. Also die meisten Reels, die ich habe, sind 60% sehen halt Leute, die ich nicht erreiche. Aber was vielleicht ganz wichtig ist und worüber wir auch im Vorgespräch kurz gesprochen haben, wir sind sehr, sehr stark auf Insta, aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weswegen ich auch sage, ich bin mehr nischig auf LinkedIn. Auf LinkedIn habe ich eine Reichweite pro Post, obwohl ich weniger Follower habe als auf Insta. Ich glaube, jetzt fast 19.000 Follower, habe ich pro Beitrag 20.000 bis 250.000 Aufrufe oder Impressionen.
Boah, ist das krass. Bei jedem Beitrag, den du postest.
Bei fast jedem Beitrag. Und das ist halt, also ich bin selten unter der 10.000 Impressionen.
Ich finde das, wie machst du das? Also bei mir ist es so, also ich poste auch sehr ad hoc, also ich stehe auch auf, habe keine Ahnung, was ich mache, habe so eine Liste an Themen und dann poste ich was. Und ich sage immer so, alles, was halt über die 100% von meiner Follower-Reichweite ist, ist eigentlich für mich gut. Also ich habe, glaube ich, so 11.000 oder sowas und alles, was über 11.000 ist, ist gut. Ich habe aber halt auch mal eine Woche, wo die Posts bei 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 abdümpeln. Und es ist eher selten, dass es über die 10.000 geht. Das passiert im Monat vielleicht 4-5 Mal oder sowas. Und bei dir ist es ja die Regel. Also die Frage, wie machst du das?
Also was vielleicht wichtig ist, ich plane meine Beiträge vor, also ich poste nie live.
Ach.
Ich bin auch kein Morgenmensch, das heißt, meine Beiträge kommen immer um 8 Uhr morgens, da bin ich aber noch nicht wach, da liege ich noch im Land der Träume, meistens bis 8:30, 9 Uhr, also ist jetzt nicht so lange, aber trotzdem, ich habe mir halt eine feste Zeit überlegt, wann ich poste. Zum Beispiel funktionieren Montage bei mir richtig gut, andere sagen, Montage sind mein absoluter Horrortag, man muss halt selber wissen, wann man postet. Oder zum Beispiel auf Insta, die meisten Leute posten auf Insta um 18 Uhr, weil die Insta sagt, da sind die meisten Leute aktiv. Ja, da sind aber die meisten Leute auch am Scrollen zu posten und was weiß ich. Das heißt, ich poste um 10 oder 11 Uhr und das funktioniert für mich tatsächlich besser. Mhm. Und da sozusagen so ein bisschen eine Studie zu machen, eine eigene Studie für seine Socials, was funktioniert gut und auch eine Social-Media-Plattform zu finden, die zu einem passt. Warum ich zum Beispiel auf LinkedIn gegangen bin mit 20, war, weil ich gesagt habe, okay, auf TikTok gibt es genug tanzende Mädels in meinem Alter, da falle ich ja nicht auf. Eigentlich fällst du auf TikTok auf, wenn du halt Ü30, Ü40, Ü50 bist, gibt ja auch diese, kennt ihr vielleicht dieses Altersheim, was so eine,
das ist so geil.
So cool. Und die fallen halt auf, weil davon gibt es nicht so viele. Und auf LinkedIn gibt es halt 5 bis 10 Leute in meinem Alter, davon 5 Mädels und wir fallen halt komplett auf der Plattform und das würde ich halt immer gucken und in Betracht ziehen, wenn ich halt überlege, auf Social aktiv zu werden, eine Plattform zu finden, wo du halt ein USP hast, wo du auffällst und so funktioniert es halt auch auf LinkedIn. Ich bin eine junge Frau, die sehr jung irgendwie in diese Startup-Welt kam, die auf den Bühnen steht und die meisten Anfragen für Talks zum Beispiel kommen über LinkedIn. Ich habe 3 Speaker-Agenturen und klar kommen darüber Sachen, aber am häufigsten werde ich angefragt auf LinkedIn, wenn ich gepostet habe.
Ja, krass. Und organisierst du dir die Talks dann selber oder gibst du das dann an deine Speaker-Agenturen ab?
Es kommt drauf an. Also es ist natürlich immer eine Verhandlungssache und ich bin zum Beispiel jemand, du kannst halt, also ich mache 20% meiner Talks, die ich im Jahr mache, mache ich pro bono. Weil ich sage, viele haben halt einfach nicht das Geld. Ich kann nicht alles machen. Das geht zeitlich einfach nicht. Ich bin letztes Jahr 160 Tage im Jahr auf Bühnen gewesen.
160 Tage? Das ist ja jeden zweiten Tag auf der Bühne. What?
Ja, teilweise war ich an 2 Tagen auf 2 Bühnen. Und ich hatte auch 2023 kam mein Buch raus. Und ich hatte dann 2 Lesereisen. Da war ich teilweise an einem Tag in 3 verschiedenen Städten.
What?
Ja.
Aber
ich bin auch, du darfst nicht vergessen, ich bin jung. Also jung in dem Sinne, ich habe keine Kinder, ich habe keine Verantwortung, ich habe keine Familien, die ich durchfinanzieren muss. Ob ich jetzt im Studium bin und Geld ausgebe für Partys und vielleicht Work and Travel mit einem Backpack oder ob ich halt bezahlt werde zu reisen und an coolen...
Ja, ich finde es trotzdem krass. Also ich meine, du bist ja auch nur 4 Jahre jünger als ich.
Ja.
Und ich würde sterben. 3 Städte in einem Tag.
Digga, wenn ich...
Und dann auch noch auf die Bühne.
Also. Aber mir gibt es, also deswegen meine ich halt auch,
Dir gibt es halt
das, Energy so,
ja,
ne?
Also für mich ist der Austausch, und ich gebe zwar Energie ab ins Publikum, aber ich kriege ja so viel zurück. Und es ist, für mich ist es wie so, ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch nie irgendwelche Drogen genommen, ich würde das als meine Droge bezeichnen, tatsächlich.
Ja, okay.
Es macht mir halt auch Spaß, auch getalentet zu werden. Ich freue mich zum Beispiel über Fragen, die halt auch mal kritischer Natur sind, weil ich so denke, hey, ich will ja Reibung, ich will ja was erzeugen. Und gerade wenn ich über Generation Z, ich habe eine ganze Slide, wo ich sage Vorurteile gegenüber der Generation Z, und da freuen sich immer alle Boomer, dann komme ich mit der Slide übrigens Vorurteile über Boomer, dann lächeln sie nicht mehr. Ich so, ha, surprise, die gibt's auch über euch. Und mir geht es ja darum, auch Reibung zu erzeugen. Und ich glaube, das, um ein bisschen zurückzukommen zu dem Social-Aspekt, du kannst dich ja mal entscheiden auf Social Media, wie willst du auftreten? Bist du informativ? Bist du nahbar und bist du provozierend? Und ich glaube, ich habe eine Kombi aus nahbar, provozierend und eben auch informativ geschafft. Das heißt, ich mache halt auch mal Beiträge, wo ich halt sage, ich habe einen Shitstorm bekommen, was passiert denn eigentlich? Oder ich hatte zum Beispiel einen Fall mit einem LinkedIn-Post, wo jemand negativ kommentiert hat, eine Frau hat mein Outfit und mein Auftreten kommentiert und halt negativ. Und dann habe ich halt einen LinkedIn-Beitrag darüber gemacht. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und die Person hat mir dann auch gedroht und mal gemeint, ich verklag dich. Ging leider nicht. Also ich habe einen sehr guten Medienrechtsanwalt. Aber es ist für mich immer wieder so ein Thema, wo ich so denke, wir müssen darüber sprechen, wenn uns was stört. Und ich bin zum Beispiel auf Social Media gegangen, weil es mir gefehlt hat, junge Frauen zu sehen. Junge Frauen zu sehen, die auch dafür einstehen, dass ihr kurzer Rock zum Beispiel nichts über ihre Expertise aussagt. Und ich wurde damit sehr häufig zitiert, auch in Büchern teilweise, dass ich gesagt habe, Expertise ist in mir und nicht an mir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe die meisten erfolgreichen Business-Deals, die ich abgeschlossen habe, im kurzen rosa Röckchen gemacht. So. Mhm. Und das war mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ich muss nicht den bunten Business-Anzug tragen, ich trage das bunte Business-Kleidchen. So. Mhm. Und das hat mir gefehlt und deswegen habe ich es gemacht. Deswegen würde ich als Nische sagen, ich mache das, was mir gefehlt hat.
Krass, super cool. Spannend. Das heißt, auf LinkedIn bist du quasi also sehr inhaltlich, also ne, fast schon, ja.
Also ich texte. Ist natürlich immer ein Bild dabei, weil Bilder genau, für den Algorithmus gut funktionieren. Aber es sind immer Texte, immer Insights, immer was ich gerne gewusst hatte zu den drei Themen, die ich eben genannt habe.
Okay, cool. Und dann auf Instagram bist du mehr Persönlichkeit, mehr um dich auch einfach mal relatable, fun,
ich mache mit Stuff. Freunden. Mehr das Leben so, ne? Mehr
ja,
so
das ist kein Matcha Latte mag. Okay, cool. Ich zum Beispiel, also andere machen Yoga, ich backe. Also ich, herabschauender Hund wird mir schwindelig, bin ich ehrlich. Da backe ich doch lieber eine Schwarzwälder Kirschtorte. Meine Familie kommt aus Baden-Baden, das heißt, passt auch. Ganz heimatnah kann ich mit meiner Oma telefonieren, mit der ich fast jede Woche rede.
Ach, cute.
Also das heißt, zu zeigen, hey, da ist noch was mehr und ich bin doch auch mehr als nur Startups hin. Ich bin mehr als Fermentor und ich habe zum Beispiel Fermentor, also meine Brand, komplett von dem getrennt, was ich da mache.
Losgelöst quasi, oder
ja,
wie?
Ja, komplett, weil ich sage, das sind die Frauen, die dabei sind und da geht es nicht um mich, da geht es um das Reverse-Mentoring. Und ich bin ja noch eine eigenständige Person, das spiele ich halt auf meinem Profil.
Und machst du auch TikTok?
Ich habe TikTok als internationales TikTok-Gesicht der Deutschen Welle von 2020 bis 2021 gemacht. Da habe ich sozusagen den TikTok-Account moderiert, bloß statt in Kamera oder ins Mikrofon zu sprechen, habe ich TikTok-Tänze gemacht und darüber News vermittelt. So, ich habe es auch gerade schon erzählt, ich war im Hochzeitskleid am Gendarmenmarkt und haben dann da ein Video gedreht über die Hochzeitsrate in verschiedenen Ländern. Und dann kamen lauter Kinder und Touris zu mir und haben gefragt, ob sie Fotos von mir machen können. Das heißt, in ganz vielen Touri-Bildern und auf den Handys von irgendwelchen Mamas bin ich als Prinzessin mit ihren Kindern und streichel denen das Köpfchen. Überhaupt nicht cringe gewesen mit 20. So geht. Aber TikTok habe ich dann damals nicht mehr bespielt, weil ich natürlich als Gesicht für die deutsche Welle fungiert habe. Und ich muss ehrlich sein, ich berate viel für TikTok, aber ich sehe es auch sehr kritisch. Und ich sehe TikTok als Plattform auch sehr, sehr schwierig, weil es einen krassen Suchtfaktor hat. Und ich will das nicht. Ich will nicht scrollen. Ich habe auch zum Beispiel in meinen Notizen oben immer stehen, don't consume, produce. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich nicht in diese Konsumentenrolle falle.
Sagen ja viele. Ich kann es auch verstehen. Also ich kenne das auch bei mir. Ich bin auch ein kleiner TikTok-Addict ab und zu. Also man fällt dann doch immer so rein. Ne? Also ich hatte schon eine Zeit, wo ich auch extrem, aber gerade als die Plattform halt neu rauskam. Wie siehst du das? Weil jetzt würden ja viele Leute sagen, hey, das ist ja im Endeffekt genau der gleiche Algorithmus inzwischen auf Instagram und auf YouTube Shorts.
Ja, aber ich glaube, also es gibt Studien, die besagen, dass TikTok einen so hohen Suchtfaktor hat wie eine Droge, also tatsächlich wie zum Beispiel Age, um zurückzukommen zu Christiane F. Also es hat einen ähnlichen
Full Circle Moment.
Full Circle Moment. es hat auf jeden Fall einen extrem hohen Suchtfaktor. Das kann man auch nachlesen. Dazu gibt es Studien und ich glaube, bei Instagram ist es einfach noch anders. Und mit Instagram bin ich so groß geworden und ich bin mit Musical.ly groß geworden, also den Vorreiter von TikTok. Mhm. Musical.ly fand ich super, auch mit Tanzen und das war super leicht, aber ich glaube, TikTok und die Art und Weise, wie mit Datenschutz umgegangen wird, die Art und Weise, wie auch politisch beeinflusst wird, ist halt schon krass. Und es gibt zum Beispiel auch Leute, die ja probiert haben, was passiert. Zum Beispiel Charles Ball hat ja mal probiert, wie es ist, wenn er depressiven Content sucht. Mhm. Und dem wurde es danach immer noch ein halbes Jahr lang ausgespielt. Und das ist halt krass. Das heißt, der Algorithmus vergisst nicht, was du gesucht hast und spielt dir immer wieder das aus, was du halt auch in dieser negativen Seite gesucht hast. Und was ich toll finde, zum Beispiel bei Instagram, da gab es ja auch diesen Hashtag Anna, also Anorexia, und das wird mittlerweile geblockt. Und das finde ich zum Beispiel besser. Mhm. Ja.
Krass, aufregend. Oh Mann, ey, ich glaube, wir locker.
Wir haben schon so lange gequatscht.
Ich würde echt sagen, wir können wahrscheinlich 24 Stunden durchquatschen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben ja auch schon gesagt, dass wir ein neues Content-Studio machen, wo du unbedingt vorbeikommen musst.
Genau.
Deswegen auch, wenn es mir schwerfällt, so langsam müssen wir in unsere Abschlussfragen reinrutschen.
Wir haben ja immer zwei.
Ja.
Ich hoffe, du kennst sie.
Nein.
Okay. Nein. Schau mal, wie krass du freestylen kannst.
Guck mal, wie du freestylst. Also, dein Kleid passt perfekt zum Stuhl und deswegen passt das jetzt noch besser zur Frage. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen? Ich habe die Fragen umgedreht, fällt mir gerade auf.
Ich denke mir auch, okay, du bist heute richtig, richtig edgy unterwegs, Paulina.
Ich bin richtig edgy unterwegs, aber okay. You know what? I roll with it.
Also ich glaube, es gibt, also jeder, der jetzt zugehört hat oder zugeschaut hat, kann sich denken, wer jetzt kommt. Natürlich meine Mama.
Oh, das wäre mal so geil. Süß. Wirklich.
Naja, klar, das ist eine richtige Boomerin. Also das ist ein Herz für Boomer, Leute.
Ey, das ist, da
so heißt die Folge dann auch, ein Herz für Boomer, finde ich geil.
Ey, das finde ich toll, da freue ich mich richtig drauf. Ja, please, please, please.
Ich mache die Intro.
Das wäre ganz, ganz geil. Groß. Schön.
LinkedIn, Insta, WhatsApp, Facebook.
Let's go.
Lieben wir. Okay, und dann die letzte Frage. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Das kann eine Creatorin sein, das kann ein Creator sein, das kann eine Collab sein. Es kann ein Post sein, eine Kampagne, ein Brand-Account, Hauptsache auf Social.
Das Letzte, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es das Geilste war, war von Mercedes-Benz so ein Video, wo so ganz viele Rosen waren, so The Flowers I Want for Valentine's Day, und dann ist so rausgezoomt, dann war dann Mercedes mit Blumen drauf. Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich so denke, kreativer Cute. Ansatz, gute Werbung.
Okay, cool.
5 Sekunden lang.
Versuchen wir mal zu finden. Noah, kannst du es versuchen zu finden?
Dann
packen wir es in die Show-Notes.
Das ist richtig nice.
Falls nicht drin ist, haben wir es nicht gefunden.
Hey, und sag mal ganz kurz, hast du, vielleicht abschließend noch, hast du das mit Deichmann gesehen? Hm. Wie findest du das?
Gut.
Ja? Du?
Genial. Habe ich dir gestern Abend schon gesagt, als du mich gefragt hast. Ja, ich muss to be honest sagen, ich finde, die haben es ja zu Valentinstag gemacht mit dem Connect, okay, keine Schuhe verschenken. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es das gebraucht hat, to be honest.
Also, aber die haben auch einen geilen Social, muss man einfach sagen. Also einen geilen Social. Also sie haben schon einen guten Social-Media-Account.
Ja, also krass gedreht, ich frage mich einfach, also wäre es nicht noch krasser gewesen, wäre es noch schneller online gegangen, weil das war eine große Produktion, das sieht man ja.
Ohne das Valentins-Connect. Ohne den Valentins-Connect.
Einfach nur Harald Glückler, der sagt, Leute, geht alle zu Deich. Mann! Ich weiß nicht, ob everything else so needed war, aber ja, ich fand es trotzdem gut. Also ich fand es auch gut. Ich fand es von der Storyline jetzt her...
Müsst ihr dann aber auch nochmal in die Shownotes
packen. Ja, packen
wir packen das rein und wir sind auch im Austausch.
Ich weiß einfach nicht, ob ich die ganze Storyline mit dem Auto und den Schuhen und dann, du musst eigentlich was Bequemes kaufen und so, ob ich das alles gebraucht habe.
Aber du hast hier, glaube ich, die bequemsten Schuhe von
oder?
Uns. Barfußschuhe.
Das sind
Barfußschuhe.
Natürlich Barfußschuhe von Deichmann, ja.
Das sind auch Barfußschuhe.
Echt?
Ja, das sind aber die einzigen, die echt ganz okay aussehen. Barfußschuhe, Baba.
Das ist ein Thema, was immer in unserem Podcast eine große Rolle spielt. Ja, wir sind die ersten Menschen, die einfach die Barfußrevolution.
Also Leute, Barfußschuhe, Brands, sponsert diesen Podcast.
Let's go. Okay, cool. Hey,
danke für deine Zeit.
Das
war mega insightful. Danke fürs ganze Teilen.
Ich freue mich auf die Folge. Ein Herz für Boomer, Leute.
Yay. Yeah.
Danke dir. Ciao, ciao.
Danke.
Ciao,
ciao. Geil.
Ja, geil.
Heute habe ich euch Yua und Dabiri mitgebracht. Zwei ganz, 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 ganz süße Hunde. Die möchten auch zusammenbleiben. Das sind Schwestern. Super menschenbezogen, kommen gut mit allen Tieren klar. Nur Katzen ist nicht so deren Ding. Sie kommen auch super mit Hoftieren klar. Also haben irgendwie Teils ihres Lebens auch auf dem Hof verbracht mit Ziegen und ganz vielen anderen Hoftieren. An der Leine laufen sie prima. Sie genießen Spaziergänge. Also wirklich einfach zwei ganz liebe, menschenbezogene, wirklich ganz tolle Hunde und die sind auch ganz, ganz cute. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber wirklich ganz schmusig und zauberhaft. Jua und Dabiri heißen die beiden und ihr findet sie auf der Website vom Berliner Tierheim.
Ich fand es eine richtig gute Folge, sehr inspirierend, sehr viel Energie drin. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schickt uns weiter spannende Gäste, schickt uns Feedback, folgt uns natürlich auf allen Socials, auf Instagram, auf LinkedIn, überall. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid und danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.